Das ist also der Christoph Kunz, der uns mit seinem Besuch beehrt heute Morgen, mitten aus der Saisonvorbereitung raus. Letzte Woche noch zu ASV gewesen, heute ist er bei uns. Einen herzlichen Applaus für den Christoph Kunz.
Danke vielmals. Danke schön.
Ihr werdet es alle sehr bald merken, der Christoph Kunz hat sehr viel Erfolg, sportlichen Erfolg. Aber hinter dem sportlichen Erfolg, so wie es der Cousin vorher gesagt hat, da liegt ein Mensch, wo durch Höhen und Tiefen geht. Und ich finde, das ist mega spannend bei dir. Im ersten Moment, auch, als wir telefonisch Kontakt hatten, habe ich gefunden, das gibt eine gute Sache, das ist sehr sympathisch, du bist sehr sympathisch.
Merci.
Er ist nicht alleine gekommen, sondern hat noch zwei Goldmedaillen, haben wir da noch auf dem Tisch. Ich möchte dir mal zeigen, ich habe Lust, das ist die von Vancouver, 2010, gell? Genau. Goldmedaille in der Abfahrt. Da Goldmedaille in Sochi 2014, Goldmedaille im Riesenslalom. Ganz am Schluss ist der Christoph draußen in dem Tisch und der für dir, der möchte die Goldmedaille mal anlegen und ein Selfie machen.
Gell? Klar.
Also ich persönlich habe noch nie eine Olympiamedaille, eine Goldmedaille dürfen anlangen. Das ist das erste Mal. Also, wir wollen dich gerne ein bisschen kennenlernen, Christoph, und dich vor allem zu Wort holen. Wir fangen an mit einem kleinen Porträt aus dem Fenster zum Sonntag. Christoph, wir haben einen ganz kurzen Einblick bekommen zu deiner Familie. Erzähl doch mal ein bisschen zuerst von deiner Herkunftsfamilie. Wo bist du aufgewachsen? Wie war es so in deiner Familie? Was hast du so gemacht?
Ja, also aufgewachsen bin ich im Berner Oberland, Frutigen. Und ja, sehr gute Kinder. Ich hatte drei Brüder, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und es ist natürlich, ja, mit drei Brüdern, man kann es vorstellen, es war nicht nur harmonisch. Aber mir ging es gut zusammen. Und ich habe schon gleich mal gemerkt, dass ich so ein Typ bin, der so an seine Grenzen gehen will, wo auch ein das Limit spüren will. Und das habe ich dann nachher im Sport so ein ausleben. Ich habe mit 12, 13 Jahren angefangen, sehr intensiv Sport zu machen. Dann noch Leichtathletik, Mittel- und Langstreckenlauf. Und das ist dann nachher so zu meiner Passion geworden, wo ich dann irgendwo eben wirklich im Sport ausleben konnte, die Grenzen zu gehen, die irgendwie weiter auszudehnen und wirklich auch zu spüren, was möglich ist.
Bist du schon im Vergleich zu deinen Kollegen erfolgreich gewesen?
Ja, ich habe dort schon den Wettkampf ein bisschen gesucht, den Vergleich natürlich. Und, ja, im Tal hatte ich sicher Erfolg gehabt, kantonal und auf der nationalen Ebene bin ich nicht ganz vor der Spitze gewesen, aber ich habe hergearbeitet für höhere Ziele, die ich hatte und habe auch probiert, das irgendwie mit Ausbildung und so unter einen Hut zu bringen und dann auch wirklich eine Ausbildung machen können, die das erlaubt hat, das Gymnasium, wo ich weniger Schule hatte, dafür mehr Zeit zum Trainieren.
Ich glaube, das ist etwas, was dein Leben ein bisschen prägt. Ich habe verschiedene Sachen gelesen und so, einfach Grenzen. Die Grenzen interessieren dich und die auch auszuweiten. Von dem werden wir heute noch ein bisschen mehr hören. Was hat der Glaube für eine Rolle gespielt in deiner Familie?
Eine ganz wichtige Rolle hat der Glaube gespielt. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und wir waren in RMK, in der evangelisch-methodistischen Kirche, daheim in Frutigen. Und habe dort auch die Sonntagsschule besucht, die Jungschar, und war selber auch Jungscharleiter. Der Glaube ist für mich eine wichtige Grundlage vom Leben und schon ging sie die Liebe, wo mich einfach gedreht hat und auch der Ansicht begleitet hat. Und das ist schon dann als Jugendlicher eigentlich ja, ein wichtiger Teil von meinem Leben.
Was machst du heute? Was ist heute deine Tätigkeit?
Heute bin ich in erster Linie ein Sportler und habe das Glück, dass ich das zu einem grossen Teil mein Beruf ist. Ich bin aber noch angestellt bei der Schweizer Parapleichervereinigung in Nottwil. Ich habe dann nach dem Unfall die Matura fertig gemacht, habe nachher eine Bankausbildung gemacht, habe eine Zeit auf der Bank gearbeitet und bin dann schlussendlich bei der Parapleichervereinigung Nottwil gelandet. Dort, das ist mein Sportverband und so habe ich natürlich optimale Möglichkeiten für den Sport und den Beruf zu verbinden. Ich mache dort verschiedene Büroarbeiten, mache Sponsoring-Sachen, aber auch Events, die wir haben, grosse Events, die wir teilweise haben, die ich tue, helfe mit zu organisieren.
Könntest du in deinem Bereich als behinderter Sportler als Profi leben? von den Einkünften, die es gibt.
Ja, das ist so ein bisschen mein nächstes Projekt, mein nächstes grosses Ziel. Ich habe lange davon geredet, dass ich wirklich mal Profi sein möchte, mal wirklich vom Sport probieren zu leben. Und ich bin so weit, dass ich auf Ende Jahr gekündigt habe und möchte dann wirklich voll auf die Karte Sport setzen. Es ist so, dass ich inzwischen über Sponsoren, auch über den Verband und Gönner und auch Referate, die ich mache, Geld kann verdienen kann. Und das ist so ein bisschen der Horizont, den ich habe, wo ich wirklich probieren möchte, was liegt nachher schlussendlich als professioneller Sportler noch drin.
Ich sehe, dass einer deiner Sponsoren ist Vitogas. Also alle, die gerne grillieren, tun weiterhin viel grillieren mit Vitogas. Genau. Dann kommt ihm's gut.
Danke für die Schleichwerbung.
Wir schauen das nächste Kurzvideo an. Das war der tiefe Einschnitt mit 18. Christoph, das ist jetzt nicht da vorher, ich habe das irgendwo anders gelesen, das war auf dem Weg zur Jungschar.
Genau, ja.
Auf Interlaken.
Ja, ich war in Thun, habe in Thun einen TÜV-Kurs besucht. Einen TÜV-Kurs, den man machen muss. Ich war dann noch mit dem Lehrfahrausweis unterwegs. Und damit man eine Prüfung machen kann, musste ich so einen Kurs besuchen. Mhm. Und von dort bin ich auf Interlaken unterwegs. Ich war Jungschulleiter in Interlaken. Und hatte einen Termin. Ich war ein bisschen unter Zeitdruck. Und entsprechend, wie ich halt ein bisschen der Typ bin, dann, oder vielleicht ging noch ein bisschen der Aufgänger, bin ich schnell unterwegs, bin schnell in eine Linkskurve gefahren und habe ganz am Schluss vor der Kurve den Randstieg gestreift.
Ja. Wie war das für dich, so, wo das, du hast gesagt vor allem im Porträt, wo du das realisiert hast?
Ja, es ist sehr schnell gegangen, es hat wirklich sehr schnell realisiert, was wahrscheinlich jetzt passiert ist. Ich bin gestürzt, ich bin auf den Rücken gekippt und habe mir dort den fünften Brustwirbel gebrochen. Also es ist etwa auf dieser Höhe. Die Verletzung ist nicht so schlimm, aber das Problem ist, dass sich die Wirbelsäule verschoben hat und zurück den Rückenmark gequetscht hat. Und das hat schlussendlich zu dieser Lähmung geführt. Und ich habe das sehr schnell realisiert. Also, wie sieht, ich war unter Zeitdruck, ich wollte aufhocken. Und dann ist es aber gar nicht gegangen. Und ich habe auch gesehen, dass meine Beine, wo ich das Gefühl hatte, die liegen gerade, sind so angewinkelt und ich hatte kein Lagegefühl mehr gehabt und irgendwie das Gefühl, irgendwo stimmt etwas nicht. Ich habe dann die Beine angerührt und gemerkt, das ist kein Gefühl mehr drin. Und in dem Moment habe ich auch realisiert, was das jetzt wahrscheinlich heisst. Das Leben im Rollstuhl, natürlich nicht mit allem, was da auf mich zukommt, da habe ich keine Ahnung gehabt, aber gleich.
Aber der Gedanke war schnell da.
Der Gedanke war sehr schnell da, wirklich sofort. Und es sind alles sowieso natürlich sehr schnell gegangen. Es sind Velofahrer gekommen, alarmiert. Ich bin nachher mit der Rega auf Bern ins Inselspital geflogen worden. Mhm. Dort bin ich operiert worden. Und dann ist alles natürlich auf einmal um die Erstversorgung gegangen und alles andere ist dann nachher gekommen, das langsam zu realisieren und vielleicht auch zu merken, was bedeutet jetzt das für mein Leben.
Aber du hast nicht irgendwie die Hoffnung gehabt, es könnte gleich noch gut rauskommen?
Mal, natürlich habe ich die Hoffnung gehabt, ganz am Anfang sowieso. Auch die Ärzte sagen am Anfang, ja, wenn ich zurückgemacht habe, war nicht ganz abeinander gewesen, das war gequetscht. Und dann sieht man, ja, das kann auch eine Schockphase sein, das kann sein, dass das um mich erholt. Die Chance ist zwar relativ klein und an dem klammert man sich natürlich am Anfang fest. Mhm. Und gleich habe ich irgendwann gemerkt, ich muss davon ausgehen, dass es so bleibt, dass die Lähmung komplett bestehen bleibt und mich von diesem Punkt aus irgendwie um mich nach vorne orientieren. Die grösste Schwierigkeit war am Anfang, dass ich wirklich keine Perspektive hatte. Ich wusste nicht, was kommt jetzt auf mich zu, was bedeutet das, was kann ich noch. Und das war ganz, ganz schwierig. Und wenn ich dann an diesem Punkt war, ich muss davon ausgehen, es bleibt so, ich tue mich jetzt nach vorne orientieren und wenn, wie, was vergessen, sondern einfach wirklich das Beste probieren, daraus zu machen, dann habe ich noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das hat mir dann schlussendlich das Leben auch gezeigt.
Ist das ziemlich schnell gegangen, dass du wieder eine Perspektive nach vorne bekommen hast? Oder wie war das so ein bisschen mit Ruhephase, Verlust und so weiter? Ist das eine längere Phase oder hast du ziemlich schnell mal wieder können führen und sagen, es geht weiter?
Relativ schnell habe ich wirklich sagen, jetzt muss ich gegen vorne gucken. Ich bin Sportler und wusste, was es heisst zu kämpfen, was es heisst für ein Ziel zu trainieren. Und sehr schnell in der Rehabilitation hat man natürlich so kleine Ziele um mich gehabt. Zum Beispiel selber aufhocken, das ist am Anfang nicht ganz einfach, mit Bauchmuskeln nicht funktionieren. Heute ist das kein Problem mehr, ich mich leicht abdrehen, mich mit dem Arm abstützen. Aber das ist so kleine Ziel und ich habe mich dann über Ziel motiviert. Das habe ich früher schon gemacht. Das Ziel halt irgendwie 1000 Meter unter 2 Minuten 45 oder irgend so etwas. Und dann habe ich nachher ein anderes Ziel gehabt, aber ein Ziel, das ich mich dran messen konnte. Und wenn ich das erreicht habe, habe ich das nächste Ziel angestrebt.
Die Perspektive nach vorne scheint mir wichtig zu sein. Du bist dann bald in die Rehabilitation gekommen, auf Nordwil, oder? Wie lange bist du da und was hast du gemacht?
Also ganz zuerst bin ich eben auf Bern gekommen, dort bin ich operiert worden, aber nur 2 Tage war ich in Bern auf der Intensivstation. Und nachher bin ich auf Notwil ins Parablecherzentrum verlegt worden. Und dort hat die Rehabilitation angefangen. Rehabilitation, die bedeutet, man lernt eigentlich mit dieser neuen Situation umzugehen. Mit allem, was das mit sich zieht und wird auch vorbereitet schlussendlich für den Alltag. Vielleicht so ein bisschen als Beispiel, wie das allererste Mal, als ich in einem Rollstuhl gehockt habe, eine Woche lang konnte ich eigentlich nur liegen. Also meine Grenzen waren die, wo ich mit meinen Armen her möchte. Und das hat mir natürlich ja, Grenzen, die ich vorher eigentlich fast nicht gekannt habe. Und die habe ich probiert, eben, wie gesagt, die Grenzen, wie es vorher schon von diesen Grenzen hatte, ging weiter auszudehnen. Zuerst mal im Rollstuhl bin ich mit dem Physiotherapeuten unterwegs, um den noch ein bisschen einzustellen. Und dann habe ich ein bisschen fest Gas gegeben. Der hat zum Glück so ein Stützrädchen gehabt, also hat mich gekippt auf die Hinterrädchen. Dann auf das Stützrädchen und gerade um mich vorrachen. Und dadurch hat mein Oberkörper auch Schwung bekommen. Ich habe das Gleichgewicht verloren gegen vorne. Und normalerweise, wenn man das Gleichgewicht verliert, dann habe ich natürlich diesen Muskeln im Rücken den Befehl gegeben, jetzt müsst ihr mich stabilisieren. Das ist aber da gar nicht angekommen und entsprechend bin ich einfach so vorrachen auf die Knie gekippt. Und das zeigt so ein bisschen, dass ich zuerst überhaupt einfach mal realisieren musste, was mein Körper noch kann. Wie funktioniert er? Eben auch für einen Transfer vom Bett auf den Rollstuhl, welche Handgriffe brauche ich da, wie muss ich mich abstützen? Und das läuft heute alles automatisch, aber das war ein langer Prozess, wo ich in meinen Hüten, wie sie haben, genau, dass ich an einem gewissen Punkt das Gleichgewicht verliere und mich vorher muss abstützen muss. Das läuft alles automatisch. Aber das hat mich, das habe ich zuerst einfach mal realisieren. Und 4 Monate war ich dann schlussendlich in Notwil. Eine Woche vor dem Austritt konnte ich auch noch die Autoprüfung auf dem Non-Boot Auto machen, nachholen. Und entsprechend war ich dann auch flexibel, für wirklich auch einzig um mich unterwegs zu sein.
Also ich stelle mir vor, das war auch psychisch extrem herausfordernde Zeit für dich. Und welche Faktoren sind für dich wichtig während dieser Rehabilitation, die dich gestützt haben, die dich unterstützt haben während dieser Zeit?
Ja, sie verschiedene Sachen, die für mich wichtig waren, sind 3 Punkte, die für mich entscheidend waren. Das erste, glaube ich, bei Malé selber, wo ich vorhin schon gesehen habe, der Kämpfer ist, der will vorwärts gehen, der will Ziele erreichen, Ziele anstreben. Und so habe ich, ist mir sicher meine Persönlichkeit irgendwo dort entgegengekommen. Mhm. Ich sage heute manchmal, ich glaube, meine Persönlichkeit hat sich nicht so stark verändert, wahrscheinlich mehr, dass ich heute 15 Jahre älter bin als der Unfall selber. Das zweite war mein Umfeld. Ich war fast 4 Monate in Notwil und in dieser Zeit hatte es fast nie einen Tag, wo ich nicht Besuch hatte von Familie, von Kollegen. Und das ist wirklich zu merken, dass sie für mich da sind, zu spüren, die Unterstützung, das hat extrem gut getan, so ein wichtiges Umfeld zu haben. Und das dritte ist für mich auch der Glaube, den ich als klein auf mitbekommen habe, wo wir dort wirklich kam, ist eine Stützung gewesen, eine zusätzliche Perspektive noch gegeben, für wirklich in dem Ganzen auch einen Sinn hat gegeben, vielleicht irgendwo. Ja.
Du hast gerade etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, dass sich der Unfall vielleicht weniger verändert hat als, oder wie? Also, dass mehr deine Persönlichkeit, dass eigentlich dir immer noch die gleiche ist und dass sie dir auch geholfen hat. Ich habe mal gelesen, zum Thema Glück, dass bei Menschen, die so ein Unfall haben, die durch Querschnitt gelähmt sind, dass sich etwa nach 3 Monaten das ursprünglich Glücksempfinden wieder einstellt. Also dass so ein Unfall und der Rollstuhl nachher eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, so in der Grundhaltung zum Leben. Mhm. Würdest du das bestätigen?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe mich, eben wie gesagt, ich habe mich, glaube mehr verändert, dass ich heute 15 Jahre älter bin, als dass mich der Unfall verändert hat. Meine Art und meine Grundhaltung, die ich aus der Erziehung und überall mitbekommen habe, das hat sich der Unfall nicht über den Haufen geworfen. Ich war noch der gleiche. Der Berufsberater, den ich noch will, hatte selber auch im Rollstuhl und der hat ein paar Mal gesagt, wenn einer vorher ein unmöglicher Keim war, ist es nachher auch noch. Ich glaube, man bleibt als Typ mehr oder weniger gleich.
Ja. Ich finde es einen spannenden Gedanken, weil das bedeutet ja, dass man viel mehr soll als im Herz arbeiten, also als seine Haltung arbeiten, als im Charakter arbeiten und dass das, was vielleicht geschieht, das Schicksal, so gar nicht so entscheidend ist für das Leben, würde das bedeuten?
Ja, das kann man.
Das ist mal auf dem, ja. Ganz einfach gesagt. He?
Ja.
Wie geht es dir heute im Rollstuhl? Ist es für dich immer eine Herausforderung, mit dem Rollstuhl unterwegs sein, oder wie fühlt sich das an?
Heute ist es für mich das Normalste auf der Welt. Ich glaube, manchmal sagen, es ist gar nicht mehr anders wie vorher, es ist einfach normal. Ich kenne es heute nicht mehr anders. Und ich führe heute ein ganz normales Leben und ich fühle mich, und das kann ich aus Überzeugung sagen, nicht gross eingeschränkt. Wenn ich sehe, was ich heute für ein Leben führe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwo eben etwas verpasse. Natürlich gibt es manchmal Situationen, die herausfordernd sind, aber in meinem Alltag, wo ich unterwegs bin, logisch, habe ich mir so eingerichtet, dass ich gut Schlag komme und Grenzen oder so Sachen wie vorher selber aufhocken. Ich meine, ich gehe heute ohne Probleme vom Rollstuhl auf den Boden und komme zurück in den Rollstuhl. Die Situation ist für mich fast so normal, wie es vor dem Unfall ist, normal gewesen.
Du hast sogar eine Weltreise gemacht?
Genau, ja. Mit meiner Frau, wir sind jetzt 7 Jahre geheiratet, also seit dem September sind wir 7 Jahre geheiratet. Und wir sind 2011 sind wir mal 4 Monate auf Weltreise gewesen. Hätte ich mir auch nie gedacht, natürlich, dass es geht. Also wir haben auch nicht ein rollstuhlgängiges Hotel vorausgebucht, sondern wir haben einfach Fahrzeuge gemietet, so Büsschen. Und sind dann nachher mit denen von Camping zu Camping unterwegs gewesen. Ging im Auto geschlafen und hatte wirklich eine fantastische Zeit gehabt. Und sind dort auch gegen ein paar Orte unterwegs gewesen, die man nicht unbedingt als rollstuhlgängig würde bezeichnen. Und mit dem auch ein bisschen die Leute waren manchmal auch relativ beeindruckt gewesen, wenn wir irgendwo auf einem Weg waren, ihnen entgegenkommen. Und mit dem auch ein bisschen das Bild können zeigen, dass halt mit dem Rollstuhl viel, viel mehr möglich ist, als dass man sich vielleicht im ersten Moment vorstellen kann. Ja.
Was ist deine grösste Mutprobe, wo du den meisten Mut gehabt hast? Weißt du das? Du hast das geschrieben irgendwo.
Jetzt hoffe ich, dass ich das Gleiche sage, wie ich das geschrieben habe. die grösste Mutprobe ist wahrscheinlich, als ich meine Frau gefragt habe, ob sie mit mir eine Beziehung eingehen wollte. Das ist jetzt, das muss ich überlegen, 11 Jahre her oder ein bisschen mehr als 11 Jahre jetzt schon. Das ist natürlich für mich eine der grössten Schwierigkeiten gewesen, direkt nach dem Unfall, man kann sich das vorstellen, mit 18, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie sieht mein Leben in 5, 10 Jahren aus. Und nach dem Unfall ist das noch so, habe ich mir sicher viele Gedanken gemacht, bin ich überhaupt noch attraktiv genug, dass ich mal eine Freundin habe, eine Familie gründen, eine Frau haben. Und das hat mich dort sicher ziemlich stark beschäftigt. Ja.
Mhm. Du hast es schon gesagt, das war eine grosse Frage, kannst du überhaupt eine Familie haben? Und jetzt hast du eine Familie, hast eine Frau, hast ein Kind und jetzt gibt es die Frage, die jeder möchte wissen, aber sich niemand stellen traut. Wie ist es mit der Sexualität?
Ja, das ist etwas, was für uns nicht, also für die Frau nicht ganz einfach ist, weil ein Haufen Leute das Gefühl haben, sie sind geheiratet, weil sie meine Krankenschwester ist oder weil sie mich pflegen muss. Sie ist sogar schon gefragt worden, ob sie mich dann pflegen muss. Wir führen eine ganz normale Ehe und da gehört auch die Sexualität dazu. Auch wenn wir einen Sohn haben, den haben wir aber nicht auf natürlichem Weg gezeugt worden, sondern über künstliche Befruchtung. Aber sonst haben wir ganz normale Sexualität, die zu jeder Ehe dazugehört. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil sich die Leute sich nicht getrauen zu fragen und weil sie sich etwas nicht vorstellen können, gehen sie davon aus, ja, da läuft sowieso nichts. Oder auch bei anderen Sachen, wo man nur sagen ging, weil man sich es nicht vorstellen kann, ist es noch lange nicht, dass es nicht möglich ist. Und das ist auch so ein bisschen meine, ja, auch im Sport. Ich glaube, das tut natürlich den Horizont gerade extrem weit auf. Grenzen, wo wir schon mehr von Grenzen hatten, Grenzen, die vor allem das erste Mal im Kopf entstehen. Und dann muss ich die im Kopf einfach mal überwinden. Wenn ich eine Grenze irgendwo im Kopf als fix angucke und nicht den Mut habe, die in Frage zu stellen, dann werde ich die Grenze nie überwinden können. Wenn ich aber die vielleicht mal in Frage stelle, probiere und im zweiten, dritten Versuch sogar so eine Grenze überwinden kann, dann merkt man eben, dass viel, viel mehr geht, als man sich im ersten Moment vorstellt.
Gilt auch für alle Leute oder ist das vor allem für dich jetzt mit deiner Behinderung ein Thema, das mit diesen Grenzen? Oder hast du das etwas, was uns alle etwas
angeht? Ich denke, das gibt sicher für mich kommen Grenzen ein bisschen vorher. Aber ich glaube, jeder von uns, jeder hier hat Grenzen an einem anderen Ort. Ich mache aber den Vergleich mit einem Bergsteiger, Uli Stecker, der in 2,5 Stunden über die Eiger Nordwand geht und ich behaupte, das ist niemandem von uns hier Grenzen. Also Grenzen ist bei jedem ein bisschen an einem anderen Ort. Und innerhalb von diesen Grenzen haben wir aber extrem viele Möglichkeiten. Und diese Grenzen kann man eben vielleicht mal ausdehnen, aber man muss nicht das Gefühl haben, wir müssen mich mit jemandem vergleichen, der vielleicht außerhalb steht, sondern man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Und innerhalb von dem hat man extrem viele Möglichkeiten, ob jetzt mit oder ohne Rollstuhl.
Genau, du hast die Überleitung schon ein bisschen gemacht zum Thema Sport. Wir werden uns mit dem Sport befassen. Wir schauen zwei kurze Videoclips. Das erste ist Training am Kuhnisbergli, kennen wir alle vom Weltcup-Riesenslalom. finde ich, der Video zeigt extrem schön von dem Sport, wie die da runterfahren, gell? Oder wie du da runterfährst mit dem Trainer zusammen. Und dann das zweite Videoclip, ich sage nichts dazwischen, der Kiki tut das einfach dann auch starten, das ist deine Goldfahrt in Vancouver, wo ich finde, dass ein Experte sehr gute Erklärung gibt, die uns dann gerade ein bisschen einführt in deine Sportart.
Merci.
Ich finde es mega beeindruckend. Und es ist ja gesagt worden, wie herausfordernd das dafür ist, dass man sich das fast nicht vorstellen kann. Von daher keine Muskulatur mehr haben. Weißt du genau die Schwierigkeit im Skifahren? Oder Frage 2, hast du dir je können vorstellen, wo du zuerst mal in da reingehockt bist, in das Gefährt, dass man da damit fahren kann?
Ja, also das erste Mal, als ich drinnen gehockt bin, habe ich das Gefühl, ja, jetzt geht es einfach mit mir den Berg ab. Wie soll ich jetzt da Kurven machen? Weil ich bin da in einer Schale drin und die stützt mich so weit, wie ich eben keine Muskulatur habe. Und die habe ich wirklich nicht so recht können mir vorstellen, wie das jetzt soll funktionieren soll. Und die Schwierigkeit ist natürlich vor allem das Gleichgewicht. Wir sind auf einem Ski jetzt gesehen und dann haben wir so kurze Krücken, wo auch Ski dran sind, wo man sich abstützen kann. Wobei, mit denen macht man eigentlich so wenig wie möglich. Das meiste macht man wirklich aus dem Gleichgewicht und du es dann über feine Bewegungen aus der Schulter raus eigentlich steuern. Die Schwierigkeit ist grundsätzlich, den richtigen Winkel zu finden, wo ich reinliege, dass Fliehkraft und dass das alles zusammenstimmt, dass ich halt, wenn ich zu langsam bin und zu weit reinkippe, dann kippe ich einfach um. Wenn ich zu wenig reinkippe, dann stimmt es auch nicht. Also das ist vor allem die Schwierigkeit. Und heute mit den taillierten Ski, wo man halt sehr stark über die Kante fährt, wo muss man eigentlich ja, nur reinlegen und dann macht es den Bogen selber. Natürlich ist es schlussendlich schon noch etwas komplizierter. Aber ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass mit ganz feinen Bewegungen schlussendlich das Gerät so zu steuern. Ja.
Und wenn du stürzt? Also ich habe mir selber schon Mühe mit Rosten, wenn ich umgefallen bin. Und so. Aber wenn man gar keine Muskulatur mehr hat, oder ist dann vorbei, wenn du gestürzt bist? Also im Rennen sowieso natürlich, ja, aber ich meine jetzt im Training und so.
Wenn ich stürze, passiert eigentlich grundsätzlich. Das Wichtige ist, dass ich mir nicht irgendwie noch probiere zu wehren bei einem Sturz zu lang, weil ich stürze grundsätzlich sicher mal auf die Schulter. Dann ist es wichtig, dass ich eine gute Muskulatur habe, die mich dort entsprechend auch schützen kann.
Die hast du?
Die trainiere ich sicher auch und gebe ich mir alle Mühe. Auf jeden Fall, wenn ich dann gestürzt bin, muss ich probieren, dass ich den Ski so drehen kann, dass er horizontal ist, dass wenn ich aufstehe, dass er nicht wegfährt, also dass ich nicht mit dem Ski wegfahre. Und dann kann ich mich auf der Seite so abstützen vom Schnee mit den Stöcken, die ich habe, dass ich dann um mich stehe. Am schwierigsten ist eigentlich, das ist komisch, aber wenn es flach ist, kann ich viel schwieriger aufstehen, als wenn es steil ist. Weil wenn es flach ist, muss ich natürlich viel weiter aufstehen, dass ich um mich im Gleichgewicht bin. Der Ski ist mit einer normalen, üblichen Bindung grundsätzlich mit meinem Monoski, mit dem Gerät verbunden. Aber die muss eigentlich nicht auf, das ist zwar eine Sicherheitsbindung, aber die wird voll zugeschraubt mit bis auf 200 Kilo und die geht normalerweise nicht auf. Und das muss sie ja bei mir auch nicht, weil ich nicht das Knie oder so verdrehen oder kaputt machen kann. Es kann aber gleich sein, dass die mal aufgeht und dann kann ich natürlich dann den Ski selber anlegen und aufstehen, das kann ich dann nicht, dann muss mir einfach helfen. Aber es sind meistens meine Betreuer dabei oder da hat es genug Leute auf der Piste, die mir helfen können.
Also etwas Neues, was ich da gelernt habe von dem Video, ist, dass ihr ja Zeitfaktoren habt, um Fairness zu gewährleisten. Also dass du einen anderen Zeitfaktor hast als ein anderer Sportler mit einem anderen Handicap.
Ja, es gibt insgesamt 3 Kategorien. Das sind alle, die stehend fahren, und dann alle, die sitzend fahren und alle mit einer Sehbehinderung. Und ich bin in der Kategorie der Sitzenden und dort ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt die Lähmung von hier weg habe oder jemand, der beide Beine amputiert hat und auch sitzend fährt, hat natürlich volle Rumpfstabilität und der hat viel mehr Möglichkeiten vom Bewegen her. Entsprechend hat der einen anderen Zeitfaktor. Das heißt, wenn er jetzt Zeit gestoppt hat bei diesem Video, dann hat es natürlich nicht übereingestimmt, weil meine Zeit läuft langsamer, entsprechend von diesem Faktor. Und das wird gerade umgerechnet über einen Computer. Und der doppel amputiert ist, der viel mehr Muskulatur hat im Rumpf, dem seine Zeit läuft schneller als meine. Und das macht pro Minute, ich weiß es auch nicht gerade auswendig, macht vielleicht 4 Sekunden aus. Und das ist das, was er eigentlich muss schneller sein, dass er am Schluss die gleiche Zeit hat. Und das ist das, was eigentlich sein Vorteil ist gegenüber mir.
Ja. Das ist fair.
Ja, das ist so fair, wie es einmal fair sein kann. Natürlich wird das manchmal diskutiert, aber das sind jahrelange Erfahrungswerte, die wirklich ziemlich genau stimmen. Ja.
Passiert es denn, dass mal einer zum Beispiel mit amputierten Beinen geht und wieder ein anderer mal einen,
also das geht gegen, Beine? Ja, genau. Das geht, das sind alle wirklich relativ ausgeglichen, dass alle Klassen innerhalb der Kategorien vorne vertreten sind. Ja. Und das zeigt eigentlich auch, dass es relativ fair ist und stimmt.
Okay. Im Video haben wir auch gesehen, dass du dort im Zielsprung fast gestürzt bist. Wie hast du das erlebt? Und um da trainieren oder ist das mental?
Ja, es hat sicher sehr viel mental zu tun. Also, gerade Sprünge waren für mich lange so eine Blockade gewesen, weil ich, halt, sobald ich in Luft bin, kann ich eigentlich nicht mehr korrigieren. Es ist jetzt schon 5 Jahre zurück und darum ist es ist so nicht mehr so präsent. Aber als ich es das erste Mal auf dem Video habe gesehen habe, ist mir. Ich habe nie das Gefühl, dass es so schlimm war oder so knapp war, wo ich gefahren bin. Dort hat man halt ganz einen anderen Fokus. Und das habe ich dort gar nicht so realisiert. Aber das Gefährliche ist, wenn man etwas schräg kommt und die Kante anhängt, dann ist schon die Gefahr von einem Sturz relativ gross. Und da hat sicher nicht sehr viel gefehlt.
Mhm. Warum betreibst du Spitzensport? Hat auch einen Aspekt dabei, vielleicht auch gerade das Trotz deiner Behinderung, aber etwas beweisen wollen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich war früher schon Leistungssportler, Spitzensportler. Und ich glaube, das ist ein bisschen naturell, dass ich eben zeigen, was möglich ist. Das ist sicher heute auch ein Grund. Einerseits gibt mir der Sport viel Lebensqualität. Ich bin viel selbstständiger, viel mehr Selbstvertrauen, sicher durch den Sport. Aber gleichzeitig ist der Sport auch etwas, das ich mir messen will, das ich wirklich will. Und heute auch, wo ich sicher zeigen kann, dass eben auch mit schwierigen Voraussetzungen extrem viel möglich ist. Und das ist auch das, was ich sicher auch mit diesem Sport, wenn ich noch kurz nach dem Unfall mir jemand hätte gesehen, dass ich mal so Skifahren kann, hätte ich das nie geglaubt. Und ich glaube, das kann ich mir selber zeigen, aber kann ich vielleicht auch anderen zeigen, dass mit schwierigen Voraussetzungen sehr viel möglich ist.
Du bist Spitzensportler. Was unterscheidet dich von den uns bekannten Skifahrern wie Carlo Janka oder Lara Gut und so weiter? Hast du den Unterschied?
Ja, der Unterschied ist, dass man mich wahrscheinlich weniger gut kennt. Aber das ist nicht so, das ist jetzt für mich nicht so tragisch. Ich glaube, sonst bin ich Sportler wie jeder andere auch, wo das Beste rausholen, wo hart trainiert für die Ziele, die ich habe. Und darum unterscheide ich mich grundsätzlich nicht fest als Sportler von denen. Ja.
Wie sieht dein Alltag so aus? Also wir haben vorhin davon gehabt, du bist jetzt im Trainingslager, SASV. Wie sieht dein Trainingsalltag aus? Oder dein Alltag generell? Ja, wie bringst du alles aneinander vorbei? Familie, Sport und dein Beruf?
Ja, der Alltag ist sicher ein bisschen abhängig von der Saison. Die Saison, das Schneetraining, fängt grundsätzlich im September an. Und ab dann gehen wir regelmässig auf den Gletscher trainieren. Wir sind meistens SASV. Und da geht es am Morgen früh los, um 7 oder 6:30 gehen wir auf die Bahn und dann sind wir eine Stunde später auf dem Schnee und dann trainieren wir am Morgen. Wir kommen zurück für den Mittag und dann am Nachmittag ist meistens noch Konditionstraining, Videoanalyse und so weiter. Also der Tag ist relativ ausgefüllt, so ein typischer Trainingstag. Und sonst habe ich es so, dass ich eben 1 bis 2 Tage pro Woche bin ich in Notwil im Büro und dann probiere ich auch dort über den Mittag oder am Abend zu trainieren und sonst trainiere ich meistens am Morgen trainieren und mache dann noch ein bisschen Büro und habe dann aber auch noch Zeit für die Familie. Und das ist mir wichtig, dass ich dort so ein bisschen eine Balance finde. Und das ist jetzt so schön, dass wir das ja zum ersten Mal so haben, dass wir als Familie auf SASV sind. Wir haben eine Wohnung gemietet in der Nähe vom Hotel, vom Teamhotel. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich nicht ging, nur von daheim weg bin, sondern dass ich die Familie auch dabei haben kann oder auch zwischendurch mal am Rennen. Und das genießen wir natürlich sehr.
Du hast einen sehr grossen sportlichen Erfolg. Wir schauen nochmal ein Video an, und zwar von 2014 von Sochi. Das war die, hä? Du hast sehr viel Erfolg. Wie wichtig sind Erfolg im Sport?
Ja, ich glaube, als Sportler wird man schlussendlich am Erfolg gemessen und entsprechend ist es sicher wichtig, auch als Bestätigung. Aber Erfolg im Sport ist sicher nicht das Einzige und sicher auch nicht alles.
Es gibt ja, man sagt manchmal, man lernt aus der Niederlage mehr als aus dem Sieg. Kannst du mit dem Satz etwas anfangen?
Ja, etwas, was ich sicher bestätigen kann, wenn man schlussendlich natürlich den Sieg will, oder eine Medaille will gewinnen will. Aber das, was ihn wirklich weiterbringt, sind die Niederlagen, wenn man auf jeden Fall, wenn man die, auch die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man eine Niederlage hat. Ich glaube, überall im Leben, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist es wichtig, oder für mich ist es wichtig, dass ich den Fehler zuerst mal bei mir suche. Weil das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass ich mich dann auch verbessern kann. Und wenn ich dann den Fehler bei mir finde und das nächste Mal besser machen kann, dann ist es eine wichtige Voraussetzung, für eben am Schluss den Erfolg zu haben.
Ich habe mal ein Interview gehört von dir, wo ich glaube, es war Sochi, wo glaub, wirklich sehr schwierige Bedingungen hast. Kann das sein? Und dann hast du noch ein Interview gegeben und mir hat richtig ein bisschen den Frust gespürt. Aber du hast den Fehler wie nicht bei den anderen gesucht, sondern hast gesagt, bist selbstkritisch gewesen und hast gesagt, du, das mache ich das nächste Mal besser oder so. Das ist mir aufgefallen. Ist das, was du meinst?
Das ist glaube ich, so ein bisschen meine Art, dass ich probiere, eben den Fehler bei mir zu suchen. Weil das ist vielleicht ist der Fehler schlussendlich nicht bei mir, aber wenn ich den Fehler bei mir suche, dann ist es die einzige Möglichkeit, dass ich mich verbessern kann. Wenn ich einfach sage, ja, die Bedingungen sind schlecht gewesen und das Material ist schlecht gewesen und ich habe eigentlich alles richtig gemacht, dann kann ich mich ja nicht weiterentwickeln. Und wenn ich aber bei mir suche, was habe ich falsch gemacht, was kann ich das nächste Mal besser machen, dann habe ich Potenzial zum Weiterkommen. Und das ist für mich gerade im Sport wirklich wichtig, zum schlussendlich das Limit zu erreichen.
Mhm. Ich möchte langsam so auf den Glauben zu reden kommen. Auch noch. So Mentaltrainer und so weiter ist ein Thema bei den Sportlern. Brauchst du das auch oder hast du Gott?
Ich arbeite mit einem Mentaltrainer zusammen, und zwar im Hinblick auf Vancouver habe ich das angefangen, weil ich wirklich gemerkt habe, es ist wirklich noch entscheidend, es ist extrem viel Potenzial, das man hat im Kopf und so eine Abfahrt nachzufahren ist zehnt, aber dann wirklich auch in einem Bogen mit 80, 90 Stundenkilometer auf die Kante zu stehen und die so durchzuziehen, das hat vor allem mit dem Kopf zu tun. Aber ich habe es vorhin gesehen, der Erfolg schlussendlich im Sport ist nicht alles. In meinem Leben gibt es noch viel mehr und Gott ist ganz ein wichtiger Teil von meinem Leben und entsprechend sicher auch irgendwo so ein bisschen mein Mentaltrainer, wo mir eben auch hilft, schlussendlich sicher auch mit Niederlagen richtig umzugehen oder mit ganzen aufwendigen Sachen.
Eben, du bist, wo der Unfall passiert ist, bist du als auf dem Weg zur Jungschar gewesen. Hast du eigentlich etwas von Gott geschafft, könnte man sagen? Und ausgerechnet auf dem Weg ist der Unfall passiert. Findest du das gerecht?
Also das habe ich mir noch nie so überlegt. Und andererseits, aber ich habe Geschichten gehört von anderen. Mein Töfffahrer ist so ein bisschen der Klassiker. Aber ich habe natürlich Geschichten gehört. Der Kollege zum Beispiel ist ins Meer raus. Gesagt, dem hat vor einer Welle den Kopf so zurückgeschlagen, dass er 3 Halswirbel gebrochen hat und ist Tetraplegiker. Und, oder einer, der die Brille vom Boden auflesen wollte, hat auf die Tischkante den Kopf angeschlagen und ist auch Tetraplegiker. Und das zeigt ein bisschen, es muss nicht überhaupt nicht zu tief fahren sein, es ist egal, es kann überall passieren. Mhm. Und vielleicht ist es einfach Schicksal, aber ich glaube, das kann ich wie nicht beeinflussen und das muss ich auch nicht probieren.
Mhm. Hat es eine Zeit gegeben, wo der Unfall passiert ist, wo du Gott gezweifelt hast, gehadert hast mit Gott und an seiner Liebe vielleicht verzweifelt hast?
Die Zeit, das habe ich eigentlich nie gehabt. Also, die ging um mich gefragt und habe ich eigentlich wirklich nie gehabt. Irgendwie bin ich manchmal sogar froh gewesen, dass das nicht, aber ja, natürlich andere Patienten noch gesehen. Eine Tetraplegie, wo jemand die Finger und die Arme nur noch eingeschränkt kann bewegen kann, ist natürlich nochmal eine ganz andere Behinderung und ist nochmal ganz eine andere Herausforderung. Ich war froh gewesen, dass es mir grundsätzlich noch so gut geht. Und habe dann gleich auch gemerkt, dass ich eben wirklich an einen Punkt bekomme, wo ich ja gewusst habe, jetzt muss ich gegen vorne arbeiten. Und ich muss darauf vertrauen, dass mich Gott auf diesem Weg begleitet. Und ich glaube, das habe ich wirklich auch erlebt. Vielleicht ist es sogar wirklich irgendwo so ein bisschen ich glaube, wenn Gott mir die Situation zutraut, dann gibt er mir auch die Kraft, um damit umzugehen. Und das habe ich wirklich erlebt in den letzten 15 Jahren.
Ich habe einen Satz gelesen von Samuel Koch, das ist er, der verunfallt ist im Wetten das und auch Querschnitt gelähmt ist. Er sagt, tatsächlich ist es relativ sinnlos, an Gedanken wie, ach, wenn es doch nur anders gelaufen wäre, festzuhalten. Manchmal tappe ich in diese Falle, aber das führt zu nichts. Ich versuche, meiner Vergangenheit nicht mehr nachzutrauern. Ich habe in meinem Leben schon so vieles geschenkt bekommen, so viel Spaß und so viele gute Momente gehabt, so vieles erleben und ausprobieren dürfen, wofür ich sehr dankbar bin. Bist du dankbar für deine Situation?
Ja, nicht für meine Situation, aber für mein Leben auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich würde sicher viel dafür geben, dass ich um mich könnte laufen. Aber wenn ich sehe, wie mein Leben verlaufen ist, wenn ich sehe, wie das Leben, das ich heute habe mit meiner Frau, mit meinem Sohn, dann werde ich mit niemandem tauschen.
Könntest du das unterstreichen? Gott ist gut zu dir. Gott ist absolut gut zu dir.
Ja, unbedingt. Also mir geht es wirklich gut. Wenn ich sehe, was heute auf der Welt läuft, dann habe ich gar nichts zu klagen. Ja.
Einfach eine Rolle spielt Gott bei den Wettkämpfen. Bettest du? Wie tust du ihn mit einbeziehen?
Oder? Ja, also Gott spielt hier bei den Wettkämpfen eine Rolle, wie er in meinem ganzen Leben eigentlich irgendwo so eine wichtige Rolle spielt. Und das ist bei den Wettkämpfen nicht anders. Ich bete auch vor einem Rennen, nicht jetzt, dass ich ein Rennen gewinne. Ich bete auch, dass es gut kommt, auf jeden Fall. Und gut kommen ist dann manchmal halt wirklich auch der Sieg. Aber ich bete viel auch für meine Gegner. Ich meine, ich bete nicht dafür, dass ich wirklich meine absolut beste Leistung sicher auch anprüfen kann. Ich bete auch kurz vor dem Start noch. Das gehört für mich dazu, ja.
Aha. Glaubst du daran, dass Gott heilen kann?
Ja, das glaube ich, ja.
Glaubst du, dass er dich heilen kann?
Ja, das glaube ich auch. Aber ich mache mein Leben oder mein Glauben nicht davon abhängig, ob er es dann wirklich auch macht. Weil ich glaube, ich kann das Zeugnis sein mit dieser Situation. Vielleicht wäre ich sonst heute Morgen auch nicht hier. Ja, ich glaube, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und den will ich gehen. Und ob das mal dazu führt, dass ich mich laufen kann oder nicht, das spielt nicht so eine Rolle.
Hast du dich mehr oder weniger damit abgefunden, dass die Situation so ist, oder ist das dein tägliches Gebet, dass Gott dich heilt?
Ja, also das tägliche Gebet ist es nicht, oder sowieso, ich bete nicht für das. Wenn das so mal so weit ist, dann habe ich sicher, wie gesagt, nichts dagegen oder ich freue mich. Aber das ist nicht so, ich habe es vorhin gesagt, mein Glaube ist nicht davon abhängig, ob es irgendwann mal so weit kommt. Mhm. Und,
von wem würdest du denn sagen, dass dein Glauben abhängig ist?
Ja, abhängig, also einfach von dem, was ich täglich erlebe. Also ich meine, die Liebe, das Wort, wo die Liebe wirklich weitergibt, das ist das, was ich wirklich auch erleben darf. Oder ich meine auch das Sagen, was ich auf mein Leben sehe. Das ist manchmal noch schwierig, wenn ich sage, dass ich wirklich darf gesegnet sein oder dass ich darf glücklich sein. Obwohl ich im Rollstuhl bin, ist das manchmal vielleicht schwierig zu verstehen, aber das kann ich wirklich aus Überzeugung sagen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Leben gesegnet ist mit einer Frau, mit einer wundervollen Frau. Der Elia, der jetzt 2 ist geworden, und wir erwarten im Dezember das 2. Kind. Und so darf ich wirklich leben, wie ich ein gesegnetes und erfülltes Leben darf haben.
Wenn dich jemand fragt, warum bist du noch Christ, was würdest du als Antwort geben? Hast du das vielleicht mehr oder weniger schon beantwortet? He?
Ja, weil meine Botschaft halt einfach überzeugt. Also die Botschaft von Liebe, von Nächstenliebe, wo Jesus gebracht hat, das ist etwas, was mich überzeugt. Und das ist das, wo ich auch für mich ganz fest in Anspruch nehmen wollte, an dem, wo ich auch an mir selber ging und mich arbeiten. Wirklich, die Liebe ging wie mehr im Alltag einzufließen und irgendwo probieren, auch weiterzugehen und die anderen zu akzeptieren, so wie sie sind. Und wirklich, das ist das, was mich überzeugt und motiviert.
Ja. Erlebst du manchmal so eifrige Christen, und jetzt vielleicht noch so Gemeinde mir, die dann sagen, komm, wir beten für dich um Heilung. Wie gehst du damit um?
Ja, das darf. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand für mich betet und um Heilung betet. Aber das habe ich schon mehr gemacht. Und ich sage, mich kann das einfach auch nicht erzwingen. Mich kann Heilung nicht erzwingen. Wenn Gott einen anderen Plan hat, dann ist das nicht dran. Und ich kann es nicht erzwingen.
Mega spannend. Ich finde es mega beeindruckend, wie du ein Ja hast zu den Wegen, wo Gott dich führt. Und nicht nur ein Ja, so quasi im Mund halt, sondern irgendwo eine Begeisterung.
Ja.
Das ist cool.
Merci.
Was hast du so für Aussicht, was sind für Ziele, sportliche und private, stehen da? Privat ist schon gesagt, zweite Kind, gell? Sportlich, was steht das so an? Wann trainierst
du? Ja, sportlich trainiere ich, ja, ziemlich Wechsel gemacht auf die Saison her. Ich habe eine andere Skimarke, ein neues Gerät mit einer neuen Dämpfung. Also so viele neue Faktoren, die mich motivieren, das wirklich nochmal ans Limit zu bringen. Das Gefühl, das kann mich nochmal ein paar Schritte weiterbringen. Und dieses Jahr ist kein grosses Event, es ist keine Weltmeisterschaft oder keine Paralympics, aber dieses Jahr ist die Weltcup-Saison, wo ich sicher probieren möchte, mitzufahren. Und dann ist die Weltmeisterschaft in 2017. Und die nächsten Paralympics sind 2018, wo ich normal dabei sein möchte und ganz vorne dabei sein, wenn möglich. Und vor allem auch mit der Möglichkeit, die ich als Profisportler probiere. Und dann entsprechend natürlich, klar, die Familie mit dem zweiten Kind. Wir werden jetzt das vierte unterwegs sein. Sie werden mich, wenn es geht, begleiten. Und auf das freue ich mich. Ja.
Wir werden deinen Weg aufmerksam verfolgen und du hast 300 Fans mehr.
Cool, merci vielmals. Merci.
Wir möchten uns noch 5 Minuten Zeit nehmen. Du kannst dir schon mal überlegen, deine Schlussfrage lautet dann am Schluss, was möchtest du uns noch weitergeben? Und zwischen dir ist die Möglichkeit, 5 Minuten lang, oder vielleicht auch weniger, je nachdem, der Cousin hat das Mikrofon, darf eine Frage aus dem Mikrofon aus dem Publikum gestellt werden. Wenn jemand eine Frage hat, darf er kurz die Hand halten und aufheben und Christoph wird versuchen, die Frage zu beantworten.
Ja, natürlich durch die Region, wo ich gewohnt habe. Ich bin früher schon viel Ski gefahren. Ich habe nach dem Unfall zuerst schon mit Leichtathletik trainiert, weil das so ein bisschen mein Sport war. Aber trotzdem, das Leichtathletik war ein komplett neuer Sportart, den ich vorher mit der BH gemacht habe und neu mit den Armen. Und da habe ich ein bisschen nach einer neuen Möglichkeit gesucht. Und ich bin in Frutigen fast im Skigebiet gewohnt. Und so habe ich eine Möglichkeit gesucht, um auf die Piste zu kommen. Zuerst nicht unbedingt zum Rennen fahren, sondern mehr eben wirklich, im Winter einen schönen Skitag mit den Kollegen rauszugehen. Und dort hat es mich aber nicht gepackt. Dort habe ich dann angefangen zu trainieren. Und so bin ich in ein Team hineingekommen und bin dann in den Rennsport eingestiegen. Also wie ein Thema? Also
eben mit deiner Frau zum Beispiel, fahrt sie auch Ski, sind noch einmal unterwegs, kennen?
Ja, wir gehen gerne zusammen Skifahren, aber seit ein bisschen da ist, ein bisschen weniger natürlich. Aber vielleicht fährt er diese Saison auch schon Ski. Nein, wir werden es gucken. Er bekommt einmal schon gleich, glaub, die ersten Ski geschenkt und dann werden wir mal gucken. Das ist sicher, ich bin sehr gerne mit dir auf der Piste. Ihre Eltern wohnen im Kunisberg, eigentlich fast an Skipisten. Und die können ein bisschen mal abgehen und können zusammen auf die Ski. Und das weckt natürlich, ja, das macht Spass.
Weitere Fragen? Tina ist eine. Kusi?
Ist grundsätzlich da, wobei ich inzwischen genug Erfahrung habe, dass ich weiß, was ich muss anlegen muss. Ich tue mich sicher sehr warm anlegen dabei, egal ob es jetzt kalt oder warm ist. Ich habe eine Schale, die ziemlich eng ist. Und darum lege ich mich dort drin auch gleich an. Aber egal ob es jetzt kalt oder warm ist, aber ich weiß, dass es funktioniert, wenn es sehr kalt ist. Aber ich würde es grundsätzlich nicht spüren, wenn ich Erfahrung hätte. Aber kalt bekomme ich dann gleich, weil Blut zirkuliert natürlich und wenn ich jetzt sehr kalt habe oder längere Zeit bei kalten Temperaturen auf der Piste bin, dann bekomme ich das gleich irgendwo nachher kalt und merke es dann so schon auf eine Art. Aber klar, muss schon ein aufpassen, dass, auch nicht, dass ich trocken bleibe an den Füßen zum Beispiel und so. Ja.
Es gibt noch eins, zwei Fragen. Zuerst hast du wahrscheinlich alles schon gesagt, was spannend ist. Danke vielmals. Willst du uns noch etwas weitergeben, so zum Abschluss? So ein Wort, wo du sagst, das ist wichtig im Leben.
Ja, sehr viel habe ich schon gesehen und das, was ich ging um mich probiere, und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich probiere weiterzugeben, ist sich Ziel setzen und die Ziele dürfen, natürlich muss es nicht eine Goldmedaille sein, sondern ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir Ziele haben im Leben, wo wir darauf herarbeiten können. Und das habe ich vorher schon mal gesehen, wenn wir auch in schwierigen Situationen dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns die Kraft gibt, die wir in dieser Situation noch brauchen. Und das habe ich in den letzten Jahren gegen mich erlebt. Und möchte ich euch sicher auch als, irgendwo ein bisschen als Ermutigung auch weitergeben. Und wenn sonst noch Fragen sind, eben, bin ich sicher noch da. Dürft ihr gerne noch vorbeikommen. Genau. Ja.
Danke vielmals, Christoph. Du bist sehr ein angenehmer, ein sympathischer und ein interessanter Gesprächspartner. Und wir wünschen dir hier von der Seetalkirche von ganzem Herzen für deine weitere Zukunft, für die Familie oder auch für die sportliche Seite, viel Erfolg.
Merci. Danke vielmals. Danke.